Deutschlandfunk Nova. Update.
Und bäm, dann kachelt denen das Ding mit 100 Stundenkilometer vor den Kopf. Umgerechnet werden das 400 Kilogramm, so richtig voll auf die 12. Die Frage, welche Konsequenzen Kopfbälle haben für Fußballer und Fußballerinnen, die gibt's ja schon länger. Es gibt Studien, die lassen vermuten, dass diese Wucht, dieser Aufprall schädlich sein könnte. Das Problem ist aber, dass es nach wie vor an Beweisen fehlt. Und das sag nicht ich, das sagt Ingo Helmich von der neurologischen Abteilung der Sporthochschule in Köln. Jetzt haben wir uns im Update nochmal angeguckt, welche Studien es eigentlich gibt und welche Schlüsse daraus die Fußballvereine ziehen. Das Ganze hat sich angesehen unsere Update-Reporterin Ilka Knigge. Ilka, was kann man denn über mögliche gesundheitliche Folgen von Kopfbällen heute schon sagen?
Also klar ist, dass sie einen Effekt haben, kurz nachdem sie gespielt wurden, beziehungsweise wenn sie aufprallen. Der Ball, der prallt ja da mit riesiger Geschwindigkeit auf den Kopf. Und wenn der besonders stark aufprallt oder sich zwei Spielerinnen im Kopfballduell dann auch noch treffen, also mit ihren Köpfen, dann kann das natürlich eine Gehirnerschütterung geben, das weiß man. Aber auch so ein in Anführungszeichen normaler Kopfball, der macht schon was mit dem Gehirn. Das sagt Ingo Helmich von der neurologischen Abteilung der Sporthochschule Köln hier im SWR-Interview.
Ähnlich wie bei einer Gehirnerschütterung passiert eine Erschütterung des Kopfes. Und das Gehirn liegt eben in der Flüssigkeit und wird im Prinzip hin und her geschüttelt.
Und was diese Erschütterung mit dem Gehirn macht, wenn sie auf lange Zeit immer wieder passiert oder auch während eines Spiels mehrmals sehr heftig, das versuchen verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gerade in unterschiedlichen Studien genauer herauszufinden. Es gibt aber auch schon Ergebnisse, die einen Zusammenhang zwischen Kopfbällen und Gehirnerkrankungen zeigen könnten. Im englischen Fußball richtet man sich seit Februar schon danach.
Ah, okay, was machen die denn in England? Was sind da die Richtlinien?
Die Football Association, also die FA, das ist der höchstrangige Fußballverband Englands, der hat für Kinder im Grundschulalter ein Kopfballverbot für das Fußballtraining erteilt. Auf ihrer Seite haben die dazu so ein Empfehlungsvideo hochgestellt.
For children under 11, you should not introduce heading in your training. At under 12, if required because you are seeing more heading in the game, you can introduce it once a month with a maximum of 5 headers.
Ja, da gibt's für jede Altersgruppe dann klare Empfehlungen. Anlass für diese Richtlinie war die Untersuchung von Gesundheitsdaten von über 7000 Männern, die professionell Fußballer waren in Schottland. Deren Daten, die wurden mit Daten von vergleichbaren Nicht-Fußballspielern abgeglichen. Und dabei kam dann raus, dass die Wahrscheinlichkeit, an Demenz zu erkranken, bei den Fußballspielern 3,45 Mal höher war als bei den anderen Männern. Und dann noch die Wahrscheinlichkeit, an Alzheimer zu erkranken, die war sogar 4,4 Mal höher. Man kann aus diesen Ergebnissen aber eben nicht so direkt ableiten, dass die Kopfbälle der Grund dafür sind. Und es gibt auch keine anderen Studien, die dann einen direkten Zusammenhang beweisen könnten. Aber die FA hat eben dennoch dann dieses Verbot ausgesprochen.
Also so nach dem Motto, sicher ist sicher. Wie sind denn die Richtlinien in Deutschland?
Es gibt in Deutschland kein Kopfballverbot für das Kinder- oder Jugendtraining. Tim Meyer, das ist der Vorsitzende der medizinischen Kommission des DFB, der hat zu dieser Zeit, als England da die Veränderung bekannt gegeben hat, gesagt, ein Kopfballverbot halten wir aktuell nicht für sinnvoll. Und zwar unter anderem, weil das Kopfballtraining im Curriculum für Trainerinnen und Trainer erst ab dem 13. Lebensjahr der Spielerinnen und Spieler vorgesehen ist. Und aus der Wissenschaft gibt es eben auch keine klaren Empfehlungen, denn auch diese Studie aus England eben beweist nicht den direkten Zusammenhang.
Daran wird aber eben jetzt genauer geforscht. Wie macht man das denn? Was guckt man sich da genauer an?
Ja, unter anderem mit Hilfe von Magnetresonanztomographie, also MRT, ne? Da werden die Gehirne der Spieler genauer untersucht, aber auch zum Beispiel mit Hilfe von Befragungen der Spielerinnen und Spieler und Videoaufzeichnungen der Kopfballsituationen. Da laufen im Moment zwei relativ interessante Studien. Eine, die findet an der Ludwig-Maximilians-Universität in München statt, unter der Leitung von Neurobiologin Inga Körte. Und sie und ihr Team, die begleiten 150 junge Fußballspieler über eine Saison. Und die Forschungsfragen hat Inga Körte im BR-Interview so zusammengefasst.
Wir wissen im Moment nicht, ist es die Frequenz oder die pure Anzahl der gespielten Kopfbälle oder ist es eine bestimmte Geschwindigkeit oder eine Wucht, die tatsächlich dazu führt, dass langfristige Veränderungen zu sehen sind. Und bis wir das nicht wissen, können wir auch auf Basis der Wissenschaft keine konkrete Empfehlung geben, um dieses Risiko zu minimieren.
Die zweite Studie, das ist eine gemeinsame Studie von Forschenden aus Deutschland, der Schweiz und den USA, an der 50 Profisportlerinnen und Sportler teilnehmen. Das sind U21-Spieler des Hamburger SV, des FC Basel und Spielerinnen des SC Regensburg. Und diese Studie, die wird geleitet durch den Neurologen Klaus Reinsberger. Die haben in der Saison 2017-18 schon mal erste Vortests gemacht und dieses Jahr soll die Studie dann abgeschlossen werden. Und am Ende soll die dann zum Beispiel Aufschluss darüber geben, ob durch die Kopfbälle die Kommunikation zwischen bestimmten Gehirnteilen gestört werden kann.
Was machen Kopfbälle mit den Gehirnen von Fußballerinnen und Fußballern? Diese Frage wird gerade wieder diskutiert, welche Forschungsergebnisse es schon gibt. Und woran gerade geforscht wird, das hat euch Ilka Knigge erklärt aus dem Update-Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.